Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Darf Wissenschaft alles? Dürfen öffentlich finanzierte Forscher sich mit allen Themen beschäftigen, egal worum es geht? Oder gibt es Grenzen der Forschungsfreiheit? Zum Beispiel Forschung an Kriegsgerät, an Waffen, an Sicherheitssystemen, militärbezogene Forschung ganz allgemein. Über diese Frage wird zurzeit heftig in Nordrhein-Westfalen diskutiert, denn da gibt es derzeit noch eine sogenannte Zivilklausel, die klarstellt, Forschung und Lehre sind friedlichen Zielen verpflichtet. Die schwarz-gelbe Landesregierung will diese Zivilklausel jetzt aber abschaffen und dagegen regt sich Widerstand. Wir wollen die Debatte heute auch bei uns bei Campus und Karriere aufgreifen und fragen, ist die Forschung ganz frei oder gibt es ethische Grenzen? Und wem ist eigentlich gedient, wenn Unis Militärforschung betreiben? Wer steckt dahinter? Nur die Bundeswehr oder auch Unternehmen, die die Hochschulen ohnehin immer stärker über Drittmittel kofinanzieren? Diskutieren Sie gerne mit, rufen Sie an unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Sollten sich Hochschulen ethische Grenzen geben oder beeinflusst das die Forschungsfreiheit? Unser Thema heute bei Campus und Karriere. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und bei uns geht es heute um eine Klausel, die für Ärger sorgt, die Zivilklausel, die die amtierende Landesregierung in Nordrhein-Westfalen streichen möchte. Eine gute Idee im Sinne der absoluten Forschungsfreiheit oder sollte sich die Wissenschaft solche Grenzen setzen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Angela Freimuth. Sie ist stellvertretende Landtagspräsidentin in Nordrhein-Westfalen und gehört der mitregierenden FDP an. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag, Herr Götzke.
Frau Freimuth, wollen Sie Rüstungsforschung mit öffentlichen Geldern jetzt in NRW wieder fördern?
Also erstmal, ich habe ja Ihre Anmoderation gehört. Es geht gar nicht darum, eine Zivilklausel abzuschaffen, sondern bei der Novelle des Hochschulgesetzes geht es darum, die Verpflichtung, dass jede Hochschule eine solche Zivilklausel in ihrer Grundordnung verankern muss, diese Verpflichtung rauszunehmen. Es ist den Hochschulen im Sinne des Gedankens der Hochschulfreiheit freigestellt, ob sie eine solche Zivilklausel in ihrer Grundordnung halten wollen oder nicht. In jedem Fall bewegt sich die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit im Rahmen des Grundgesetzes und eben diese verfassungsimmanenten Schranken, die auch die Freiheit von Wissenschaft und Forschung begrenzen, die gelten. Und die gelten übrigens, ob Zivilklausel im Gesetz steht, ja oder nein.
Das heißt aber, Sie wollen es den Hochschulen dann letztlich freistellen und damit auch ermöglichen, dass sie Rüstungsforschung betreiben.
Es ist den Hochschulen freigestellt, sich im Rahmen der grundgesetzlichen Schranken, die es für Wissenschafts- und Forschungsfreiheit ausdrücklich gibt. Wir sind zum Beispiel nach dem Grundgesetz, gibt es eine Friedensverpflichtung alles Gemeinwesens und in diesem Rahmen ist die Wissenschaft und Forschung frei.
Aus Dortmund ist uns der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup zugeschaltet. Er hat eine Petition zum Erhalt der Zivilklausel in Nordrhein-Westfalen unterzeichnet. Guten Tag, Herr Bontrup.
Guten Tag.
Wollen Sie die Freiheit der Forschung einschränken mit einer Zivilklausel?
Nein, um Gottes Willen. Das will ich als Wissenschaftler natürlich nicht. Aber es ist mal wieder typisch, wenn man Frau Freimuth hört, eine Politikerin, dann bekommt man keine Antwort. Also so ist es ja nicht. Es ist intendiert, diese Zivilklausel zu streichen. Und wir haben jetzt zurzeit die Situation, dass alle Universitäten in NRW eine solche Zivilklausel in ihrer Grundordnung haben. Und damit setzt man natürlich die Hochschulen unter Druck, darüber nochmal nachzudenken. Also ich kann nicht erkennen, was die Vorgängerregierung Rot-Grün gemacht hat 2014, indem sie diese Zivilklausel in die Grundordnung, in das Hochschulgesetz reingeschrieben hat, was da jetzt diese Regierung antreibt, diese wieder rauszunehmen. Ich glaube, die Regierung sollte sich um ganz andere Dinge in unserem Land kümmern. Dann wäre sie gut beschäftigt.
Warum ist denn die Zivilklausel aus Ihrer Sicht wichtig?
Ja, die ist wichtig, weil sie schon darauf hinweist, dass Tötungsinstrumente, Rüstungsgüter haben natürlich am Ende das Ziel zu töten, Menschen zu töten, dass das aus ethischen Gründen aus den Hochschulen rausgehalten werden soll. Und wenn diese Forschung an den Hochschulen, vor allen Dingen natürlich im naturwissenschaftlichen Bereich, nicht stattfindet, ja, dann haben die Unternehmen, die mit diesen Tötungsinstrumenten, mit Rüstungsgütern Profite machen, große Schwierigkeiten, überhaupt solche Güter zu produzieren. Und vielleicht werde die Welt dann insgesamt eine bessere. Überall gibt es Kriege auf der Welt. Jetzt werden Millionen von Menschen getötet durch diese Güter. Und da erwarte ich von Forschung, von Hochschulen, dass sie von Rüstungsforschung freigehalten werden.
Warum wollen Sie das nicht, Frau Freimuth?
Also, es gibt doch nicht diese Schwarz-Weiß. Also, wir haben doch so viele Forschung, die zunächst mal noch überhaupt noch nicht weiß, für welchen Anwendungszweck sie hinterher da ist. Wenn wir zum Beispiel darauf gucken, was im Bereich der Entwicklung von Impfstoffen ist. Die sind ein Segen für die Menschheit, weil sie dazu beitragen, die Verbreitung von schlimmsten Krankheiten zu einzudämmen.
Darum geht es hier doch gar nicht, Frau Freimuth.
Aber gleichzeitig können doch die Wirkstoffe auch militärisch genutzt werden. Doch, das ist genau dieser Gedanken von Schwarz-Weiß, den auch Sie, Herr Professor Bontrup, gerade gezeichnet haben. An unseren Hochschulen, in unseren Forschungseinrichtungen, da sind doch nicht, ich sage jetzt mal, schießwüsige Wissenschaftler, die sich den ganzen Tag Gedanken darüber machen, wie man am besten sozusagen die Menschheit vernichtet, sondern es geht doch darum, dass sie frei sind in ihrer Forschung, dass sie Dinge entwickeln können und forschen können und die zum Wohle der Menschheit genutzt werden können. Und das ist in den allermeisten Fällen. Und wir haben die gleichen Sachen, die natürlich auch anders angewandt werden. Aber ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel auch den Verteidigungsauftrag unserer Bundeswehr in der Verfassung im Grundgesetz stehen. Und ich finde es auch zu unserer Verantwortung, die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee, sie entscheidet ja nicht selbst, sondern erfüllt den Auftrag, den der Bundestag ihr zuweist. Und da haben wir auch den Ethos, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten und auch die Zivilkräfte bestmöglich schützen. Und wenn Forschung und Entwicklung dazu beitragen können, dass auch unsere Soldaten im Einsatz geschützt sind, dann finde ich das ein völlig legitimer Zweck und eine legitime Zielsetzung auch von Forschung und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen.
Sie haben ein Problem angesprochen, Dual Use nennt man das, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt möchte ich aber erstmal Armin Himmelrath mit in unsere Runde nehmen, Bildungsjournalist, uns aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Himmelrath.
Hallo Herr Götzke.
Lass uns mal konkreter über die Klausel, die zur Debatte steht, reden. Was steht da eigentlich drin? Wie konkret ist die eigentlich?
Also es heißt ja Zivilklausel und wer sich jetzt vorstellt, dass es sich dabei um eine Klausel handelt, in der sozusagen genau vorgeschrieben wird, was man machen darf in der Forschung an einer Hochschule, der täuscht sich. Denn das ist eine relativ weich formulierte Klausel, kann man sagen. Die lässt relativ viel zu. Ich kann Ihnen mal kurz vorlesen. Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt, heißt es da. Sie sind friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und außen nach. Und dann steht da noch, das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung der jeweiligen Hochschule. Und das war es auch schon. Also da ist nicht drin, es ist verboten, für einen Auftraggeber wie die Bundeswehr oder das Pentagon zu forschen. Es ist verboten, Explosivstoffe zu testen oder sowas. Das ist weich formuliert, aber was die Wirkung natürlich ist, ist, dass sich die Hochschulen damit auseinandersetzen müssen. Sie müssen es bisher in ihre Grundordnung reinnehmen und haben dadurch einfach diese Debatte direkt vor der eigenen Tür. Und das ist, glaube ich, der Effekt, den man von einer solchen Klausel erwarten kann.
Welchen Effekt hatte sie denn? Also 2014 ja eingeführt unter Rot-Grün. Hat das die Arbeit der Forscherinnen und Forscher verändert? Waren bestimmte Dinge dann nicht mehr möglich oder nicht mehr gewollt an den einzelnen Hochschulen?
Das lässt sich natürlich nicht so ganz eins zu eins auf diesen Wortlaut der Klausel im Hochschulgesetz zurückführen, aber man kann es schon in Zusammenhang bringen mit einigen Projekten, die dann entweder nicht gestartet oder abgebrochen wurden. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer Panzerfabrik in der Türkei. Da war die RWTH Aachen dran beteiligt zunächst und als dann klar war, es gibt diese Zivilklausel, dann wurde darüber diskutiert und die RWTH ist aus diesem Projekt letztlich ausgestiegen. Also es hat schon Effekte. aber eben nicht so in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, ich klage jetzt wegen dieser Zivilklausel gegen die Universität XY und die müssen daraufhin sofort ihr Labor zumachen. Diesen direkten Effekt hat das ohnehin nicht.
Also Frau Frommelt, kein ganz direkter Effekt, relativ schwammige Formulierung. Warum kann man es nicht dabei belassen?
Also wir haben uns vorgenommen, den Grundgedanken des Hochschulgesetzes auch für die Freiheit der Hochschulen, für die Eigenverantwortung und die Selbstorganisation der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, diesen Aspekt zu stärken. Und da gehört dann eben auch rein, dass wir solche Verpflichtungen, die eben auch von der universitären Seite und von den Fachhochschulen eben auch als ständiger Zeigefinger und als Vorwurf auch empfunden werden, diese dann zum Beispiel rauszunehmen. Aber die Hochschulen, die das in ihrer Grundordnung belassen wollen, die können das selbstverständlich tun. Aber der Zeigefinger ist nicht mehr da. Und ich möchte auf einen Punkt auch hinweisen, Wissenschaft hat sich auch ohne diese Einführung dieser Verpflichtung im Jahr 2014 ja mit den Grenzen ihrer Forschung und Wissenschaft auseinandersetzen müssen, mit dem Ethos dahinter. Und das haben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordrhein-Westfalen auch immer gemacht. Das ist ja auch das, was wissenschaftlichen Diskurs auch spannend macht. Und was ich spannender fände, und das ist auch etwas, wo ich mit vielen auch von Hochschulseite im Gespräch bin, wie wir diesen Diskurs nicht nur in der Wissenschaft beleben, sondern ihn auch in die Zivilgesellschaft hineintragen, dass sich auch die Zivilgesellschaft damit auseinandersetzt, was zum Beispiel die Pro- und Contra-Sachen von aller Dual-Use-Forschung zum Beispiel angeht. Dass man sich damit auseinandersetzt, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Und dass wir diesen Diskurs in unserer Gesellschaft haben und nicht nur in der Wissenschaft.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast mit in die Sendung nehmen, der uns aus Berlin zugeschaltet ist, Thomas Katthöfer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Forschungsnetzwerks Mittelstand AIF. Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Götzke.
Herr Katthöfer, freuen Sie sich über die Abschaffung der Zivilklausel in Nordrhein-Westfalen? Betrifft das die Unternehmen, die Sie vertreten?
Also ich will ehrlich zugeben, die Zivilklausel ist kein Thema für die AIF, also für die Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir fördern in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Fülle von Forschungsvorhaben, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen zugutekommen. Und rüstungsrelevante Forschung spielt dabei überhaupt keine Rolle. Hin und wieder tauchen Fragen von Sicherheitsrelevanz auf. Aber da geht es um Produktionssicherheit, um Datensicherheit und solche Fragen. Also das hat auch nichts mit Wehrtechnik oder Ähnlichem zu tun. Also insofern für uns ist diese Debatte von keinerlei großer Bedeutung.
Jetzt ist es ja so, es wurde jetzt auch schon angesprochen, es gibt dieses Problem, dass bestimmte Dinge für militärische Zwecke genutzt werden können, aber auch für zivile Zwecke, Dual Use. Betrifft das Unternehmen, die Sie vertreten?
Das will ich nicht ausschließen, weil die Dual-Use-Problematik, die wird ja auch in den Hochschulen intensiv bearbeitet. Also ich will nur kurz erwähnen, ich bin im Hochschulrat einer Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen und im Kuratorium einer Universität in Berlin. Und in beiden Häusern werden ethische Fragen im Zusammenhang mit Dual-Use intensiv beraten. Das geht zurück auch auf eine Anregung, die im Jahre 2014 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Leopoldina aufgeworfen worden ist. Also damals wurde angeregt, Kommissionen für Ethik in der Forschung einzurichten. Und dieser Anregung sind doch zahlreiche Hochschulen inzwischen nachgekommen. Insofern, das, was im Zusammenhang mit der Zivilklausel diskutiert wird, ist in vielen Hochschulen, ich sag mal, allmonatlich Thema.
Herr Bontrup, wie stehen Sie denn zu diesem Dual-Use-Problem? Es ist ja nicht immer eindeutig Militärforschung, die möglicherweise durch Zivilklauseln dann verhindert wird.
Also wenn es sich um Grundlagenforschung handelt, ist das natürlich immer schwierig. Ich spreche hier mehr die zielorientierte Entwicklung direkt von Rüstungsforschung an, wo am Ende ein Tötungsinstrument steht. Und das kann man dann auch nicht rausreden, Frau Freimuth. Das ist auch für die Bundeswehr dann womöglich nutzbar. Wir haben mittlerweile, glaube ich, mehr den gesellschaftlichen Diskurs zu führen, was das Ganze überhaupt noch soll. Wir haben eine Weltlage, die fast auf Krieg basiert. Und da sollten sich nochmal, ich kann das nur wiederholen, die Hochschulen mit Forschung raushalten und das nicht noch zusätzlich befeuern. Das ist meine Durchsage hier, die ich geben möchte. Und darüber müssen Hochschulen dann intern natürlich diskutieren. Wir tun das auch. Ich bin auch an einer Hochschule, wo das diskutiert wird, die auch stark naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich ausgerichtet ist an der Westfälischen Hochschule. Aber wenn man das jetzt rausnimmt, dann nimmt man natürlich auch einen Druck raus, bei den einzelnen Hochschulen sich da intensiv mit auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, wollen wir dieses Drittmittelprojekt hier reinholen oder wollen wir es nicht reinholen? Hat das eine Affinität zur Rüstungsforschung oder nicht? Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, diese Zivilklausel hat ja auch eine Art Selbstverpflichtung der Hochschulen. Eben Hochschulen insgesamt so auszurichten, dass an den Hochschulen die Forscher auch im Rahmen von ziviler Forschung vernünftig forschen können. Und da will ich einfach nochmal einen neuen Punkt in die Diskussion bringen. Alle Hochschulen in NRW sind hoffnungslos unterfinanziert. Wir brauchen mir wesentlich mehr Steuergelder, die auch diese Hochschulen unabhängig machen. Das steht auch in der Verfassung, im Grundgesetz, in der NRW-Verfassung. Forschung und Wissenschaft ist frei. Forschung und Hochschule muss ein öffentliches Gut sein. Da gilt das Nicht-Ausschlussprinzip und das Prinzip der Nicht-Trivialität. Das ist der Unterschied zu jedem privaten Gut. Und da sind wir von entfernt, weil die Hochschulen mittlerweile für die Grundlagenforschung bereits privates Geld brauchen. Und ich habe auch ganz große Probleme mit den sogenannten Eingerichten. Das hat ja auch die FDP gemacht und die CDU mit den Hochschulräten. Hier hat die Wirtschaft viel zu viel Einfluss bekommen auf die Leitung auch einer Hochschule. Da laufen finale Entscheidungen. Da sitzen in den Hochschulen, wenn man das 5-Modell gewählt hat, also 5 Mitglieder im Hochschulrat, wir haben allerdings auch die Option 10, dann sind zumindest noch 5 Professoren in diesen Hochschulräten. Da findet kein Student mehr einen Sitz, da findet der gesamte Mittelbau keine wissenschaftliche Assistenz mehr statt. Das ist für mich eine Entdemokratisierung. Hier hat die Wirtschaft Einfluss genommen und Wirtschaft hat in der Hochschule nichts zu suchen. Hochschule hat frei zu sein, so steht es in der Verfassung. Ich halte das für einen Verfassungsbruch.
Herr Bontrup, auf diesen Punkt will ich gleich noch mal näher eingehen. Ich möchte noch mal kurz bei der Rüstungsforschung bleiben. Armin Himmelrath, Sie haben kürzlich recherchiert, dass eben nicht nur die Bundeswehr und bestimmte Unternehmen Forschungskooperationen mit Hochschulen machen, sondern auch das Pentagon an deutschen Hochschulen investiert sozusagen. Was haben Sie da konkret rausgefunden?
Wir haben für den Spiegel eine Auswertung gemacht von Ausgabendaten, die die US-Regierung tatsächlich öffentlich im Netz zur Verfügung stellt. Da kann man die ganzen Steuerjahre seit 2008 bis heute sich anschauen und kann aus diesem riesigen Datensatz sich Sachen ausgeben lassen nach bestimmten Kriterien. Und man kann eben danach suchen, welche Forschungsprojekte fördert das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium. Und wenn man dann noch den Filter einbaut, wohin diese Gelder fließen, dann sieht man sehr schnell, da geht es um tatsächlich Millionenbeträge, mehr als 22 Millionen Dollar, die im Laufe dieser 10 Jahre oder 11 Jahre seit 2008 eben an deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen geflossen sind. Und das reicht wirklich von ganz kleinen Beiträgen, das sind mal 5.000 oder 6.000 Dollar, die vielleicht als Kofinanzierung einer Fachkonferenz gezahlt wurden. Es geht aber auch hoch bis in den Millionenbereich, wenn es zum Beispiel um die Erforschung von Explosiv- und Sprengstoffen geht.
Da sind ja auch Hochschulen in Nordrhein-Westfalen dabei gewesen. Haben die da quasi auch mittelbar oder unmittelbar gegen die selbstgesetzten Zivilklauseln verstoßen, wenn sie das gemacht haben, das Geld angenommen haben?
Also es sind 3 Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen vertreten. Das sind die RWTH Aachen, das ist die Ruhr-Universität in Bochum und das ist die Uni in Paderborn. Wir haben natürlich bei allen nachgefragt und wollten hören, wie bringt ihr das in Einklang mit dieser Zivilklausel, die ja gilt? Wie kann das also sein, dass ihr Geld nehmt vom Pentagon, wenn gleichzeitig eben diese Zivilklausel gilt? Und da wurde dann tatsächlich immer wieder verwiesen auf genau diese Dual-Use-Problematik, die wir haben. Wenn es da zum Beispiel in Aachen um die Erforschung von Funknetzen und Stromversorgungen auf Schiffen geht, dann ist das etwas, was vom Pentagon finanziert wurde. Die Aachener sagen aber, das ist eine Forschungsleistung oder ein Forschungsdatensatz, mit dem wir gearbeitet haben, der stammt ausschließlich von zivilen Schiffen. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass das dann auch auf Militärschiffen angewendet wird. Also diese Problematik, dass wir nicht genau wissen, was passiert mit den Ergebnissen, das taucht immer wieder auf. Und das ist letztlich auch die Rechtfertigung, die die Unis uns gegenüber abgegeben haben, warum sie sich darauf eingelassen haben.
Frau Freimuth, ist das sinnvoll, dass das Pentagon in Nordrhein-Westfalen Unis und FHs finanziert. Finden Sie das gut?
Naja, ob das Pentagon, was ja im Übrigen bei den US-Amerikanern einen Großteil der Forschungsmittel auch verwaltet, ob sich das an nordrhein-westfälischen Hochschulforschung beteiligt, das werden die im Pentagon und im Zweifel auch die Kollegen im amerikanischen Kongress selber zu entscheiden haben. Ich weiß zum Beispiel, dass in einem Projekt auch es um Oberflächenforschung geht. Und auch bei Funknetzen und Stromversorgung. Also ich finde das gut, wenn wir internationale Wissenschaftskooperationen auch haben, weil es einfach Lösungen sind, an denen wir auch arbeiten müssen, um zum Beispiel alles das, was wir heute mittlerweile fast für selbstverständlich halten, dass wir überall erreichbar sind, dass wir diese Möglichkeiten auch tatsächlich nutzen. Und bei der ganzen Dual-Use-Thematik, wenn wir doch ganz ehrlich sind, wir hätten heute weder ein GPS, wir hätten eigentlich keine Teflon-beschichteten Pfannen und in welchen gesellschaftlichen Bereichen wir Sachen heute finden. Impfstoffe hatte ich gerade schon angesprochen, die eben zumindest auch und teilweise aus Mitteln aus Verteidigungsressorts finanziert wurden. Und wenn wir uns innerhalb der NATO bewegen, dann finde ich das auch in Ordnung, dass es solche Kooperationen gibt.
Herr Bontrop, eine ganz normale Kooperation als NATO-Partner?
Ja, so kann man sich natürlich immer vom Hof machen und rausreden. Ja, nochmal, es geht um den Kern, hat eine Rüstungsforschung etwas an einer Hochschule zu suchen? Das ist der Kern. Und natürlich, wenn ich zunächst einmal Grundlagenforschung betreibe, dann weiß ich nicht, ob sie hinterher zivil endet oder dann womöglich in einem Rüstungsprojekt anwendungsorientiert dann auch endet. Das weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich auch schwierig. Das ist auch für Wissenschaftler schwierig, ja. Aber wenn ich ein Forschungsgeld als Professor annehme aus dem Pentagon, dann sollte ich eigentlich wissen, was damit intendiert ist. Und dann würde ich als Forscher sagen, wenn ich Naturwissenschaftler bin, ich bin aber Ökonom, ja, nein, das käme für mich aus ethischen Gründen nicht in Frage. Das würde ich als Professor diesen Auftrag nicht annehmen. So einfach ist das.
Würden Sie denn differenzieren zwischen Forschung?
Aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Die Forscher nehmen das ja, ich muss ja meine Kollegen auch ein Stück weit jetzt in Schutz nehmen. Sie nehmen das natürlich deshalb an, weil sie von öffentlichen Geldern den öffentlichen Auftrag, den Hochschulen haben, für die Allgemeinheit, für das ganze Land da zu sein, nicht adäquat finanziert werden. Das ist das eigentliche Problem. Hochschulen sind massiv unterfinanziert. Selbst in ihren Grundhaushalten sind sie unterfinanziert. Dann brauchen sie natürlich die Forscher, die Kolleginnen und Kollegen, dann brauchen sie Drittmittel, dann brauchen sie privates Geld, um ihre Forschung betreiben zu können. Sie haben Angestellte, sie haben Wissenschaftler, die auch bezahlt werden müssen. Da will man den Kollegen, den Assistenten auch nicht sagen, ich kann dich jetzt nur leider noch ein halbes Jahr beschäftigen, ich kriege keine Anschlussfinanzierung hin. Das treibt das Ganze an. Das ist das Anreizinstrument und damit müssen wir Schluss machen. Hochschulen sind aus Steuergeldern zu finanzieren. Die Ergebnisse sind öffentliche Güter, keine privaten Güter und damit hat auch der Steuerzahler ein Anrecht darauf, dass die Hochschulen insgesamt für ihn da sind. Und da muss es eben auch aus Steuergeldern finanziert werden. Andere Länder machen das, viel mehr jedenfalls als wir. So, und das ist meine Intention dabei. Und deshalb sage ich, hier muss ein Umdenken. Und Frau Freimuth, Sie von der FDP wollen natürlich, das verstehe ich ja auch, das ist ja auch Ihre Grundausrichtung als Partei, Sie wollen alles den Marktgesetzen überlassen. Sie wollen alles liberalisieren, Sie wollen alles privatisieren. Und das wollen Sie auch mit den Hochschulen machen. Das haben Sie auch schon mit dem ehemaligen Wissenschaftsminister Pinkwart, der heute Wirtschaftsminister ist, haben Sie das ja über die Hochschulräte auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Klarer Vorwurf an Sie, Frau Freimuth.
Ja, ich möchte jetzt gerne die Versuchung ist zwar groß, mit Herrn Professor Bontrop wieder einmal sozusagen fundamentale Basis unserer Gesellschaft zu diskutieren. Da hatten wir ja auch schon bei verschiedenen Sachverständigenanhörungen im Nordrhein-Westfälischen Landtag im Rahmen des Haushalts- und Finanzausschusses des Öfteren Gelegenheit zu. Der Versuchung will ich aber hier...
Machen Sie doch mal, Frau Freimuth. Geben Sie mir doch darauf mal eine Antwort.
Das sprengt den Rahmen der Sendung ganz eindeutig.
Müssen wir uns mal treffen.
Das können wir gerne machen, Herr Professor Bontrup. Aber ich kann diese... Erstmal, wir reden ja nicht von einer... sozusagen Wissenschaft und Forschung wird nicht dem Markt überlassen. Also das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich ja auch erheblich an der Grundfinanzierung unserer Hochschulen. Da kann man vielleicht bei der Grundfinanzierung sicherlich noch mehr machen. Das wäre übrigens auch eine der wesentlichen Voraussetzungen, um tatsächlich gute Arbeit an den Hochschulen auch zu ermöglichen. Wir haben die Debatten ja vielfach gehabt und deswegen war es auch richtig, was zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode von Rot-Grün auch gemacht worden ist und wo wir auch als FDP eindeutig zugestimmt haben, dass man zum Beispiel den Landesanteil an der Finanzierung, die Kofinanzierung des Landes an den Hochschulpaktmitteln, dass wir die eben auch verstetigt haben und in die Grundfinanzierung der Hochschulen überführt haben. Aber dieses Feindbild, was hier Herr Professor Bontrup gerade gezeichnet hat, was Drittmittel angeht und dass da im Grunde genommen die Hochschulen dem Markt ausgeliefert sein, das ist doch an der Realität komplett vorbei. Wenn man sich mal anschaut, 80% aller Drittmittel, die an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eingesetzt sind, kommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sind sozusagen im Rahmen des Forschungsverbundes, sind öffentliche Mittel. Und da geht's der Anteil der privaten Wirtschaft, der hier gerade so als Feindbild gezeichnet wird, das geht an der Realität komplett vorbei. Das ist der geringste Anteil. Und ich komme aus einer Region Südwestfalen. Wir haben sehr viele Weltmarktführer, aber in familiengeführten mittelständischer Struktur. Und die können sich keine eigenen Forschungsabteilungen leisten. Und die sind zum Erhalt der Arbeitsplätze, zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auch des Innovations- und Industriestandortes, zum Beispiel auch auf Kooperationen mit den regionalen Hochschulen auch angewiesen. Und ich finde das auch, das sind Win-Win-Situationen für beide Seiten, für die Wirtschaft, aber auch für die Wissenschaftler und für die Studierenden, die auf die Art und Weise eben auch schon mal mit Praxisbezügen in Kontakt kommen.
Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir reden heute nicht nur über die Zivilklausel, sondern auch allgemein über die Abhängigkeit der Hochschulen von Drittmitteln. Armin Himmelrath, wie groß ist denn die Abhängigkeit tatsächlich?
Die ist mittlerweile schon relativ groß. Es gibt das Grundproblem, dass die Hochschulen seit Jahren, ja, man kann sagen, überlaufen sind. Überlaufen ist natürlich ein böses Wort, denn wir wollen das ja alle und es wird auch von der Bildungs- und Forschungspolitik ja immer gesagt, dass dort viele Menschen hingehen sollen. Das heißt, die Studierendenzahlen steigen. Aber der Aufwuchs an Räumen, an Personal ist eben in den vergangenen Jahren nicht in gleicher Zahl erfolgt. Und das merkt man schon. Die Hochschulen haben Geldnot und sie sind darauf angewiesen, dass sie eben Drittmittel einwerben, egal ob die jetzt eben aus speziellen Forschungsprogrammen eines Verteidigungsministeriums kommen oder ganz allgemein von der DFG oder von kleineren Unternehmen. Also dieser Topf der Drittmittel, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger. Das ist jetzt von Hochschule zu Hochschule sehr, sehr verschieden, wie viel da zusammenkommt. Aber so ein mittlerer Wert von 25-30%, den bestätigen die meisten Hochschulen an einzelnen, die vor allem Technikforschung betreiben, ist es dann häufig auch noch höher. Und das sind natürlich Werte, wo man schon eigentlich nicht mehr sagen kann, die Hochschule kann erstmal so auf eigenen Beinen stehen, sondern dieses dritte Bein, nämlich das dritte Bein der Drittmittelfinanzierung, das gehört mittlerweile fest dazu. Und mehr oder weniger begibt man sich damit natürlich immer auch in eine Form von Abhängigkeit.
Angela Freimuth hat ja die Zahl 80% genannt. 80% der Drittmittel seien von der DFG. Können Sie das so bestätigen?
Ich habe nicht gesagt, sondern öffentlichen.
Genau, aber auch diese Mittel, die zum Beispiel von der DFG kommen oder eben von Ministerien, sind zwar Mittel, die aus dem Steuerhaushalt kommen, aber sie sind letztlich Mittel, die erstmal eingeworben werden müssen, die nicht von sich aus da sind, sondern die Hochschule muss in einen Wettbewerb gehen und dann gibt es eben eine Ausschreibung und die DFG sagt, wir wollen das und das machen oder es gibt einen Aufruf, Forschungsprojekte einzureichen und das ist dann eben schon nicht mehr so ganz frei, dass man einfach hingehen kann und tun, was man will und erforschen, was man jetzt gerade spannend findet als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, sondern es hat dann mit dem entsprechenden Programm zu tun. Und je stärker natürlich diese Programme interessengeleitet sind, desto stärker muss sich auch die Forschung daran orientieren, wenn sie denn diese Mittel dann haben möchte. Bei der DFG, das ist richtig, ist das relativ wenig der Fall. Aber wenn es dann eben von einem Unternehmen kommt oder von einem Verband oder von jemandem, der ganz konkrete Interessen hat, dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass so ein Mittelständler nicht hergeht und sagt, ich möchte jetzt hier eine Fahrzeugkupplung entwickeln und erforscht haben und ich gebe euch Geld und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Nein, dann muss es natürlich genau um eine Fahrzeugkupplung gehen. Und dann sind wir eben in dieser Abhängigkeitsproblematik in gewisser Weise schon drin.
Thomas Kathöfer vom Forschungsnetzwerk Mittelstand. Warum lassen Ihre Unternehmen an Unis forschen? Weil es günstiger ist, als selbst zu forschen?
Frau Freimuth hatte schon darauf hingewiesen. Und ihr Hinweis auf Südwestfalen ist im ganzen Bundesgebiet relevant. Also man muss immer wieder klarstellen, dass die deutsche Wirtschaft stark mittelständisch geprägt ist. Wir haben rund 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland und mehr als 99% davon sind dem Mittelstand zuzurechnen. Die Mehrzahl der forschungsaktiven mittelständischen Unternehmen hat keine oder nur unzureichende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Die sind auf externe Forschungs- und Entwicklungskapazitäten angewiesen und diese finden sich unter anderem an den Hochschulen. Insofern ist das für die Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft von elementarer Bedeutung, dass diese Kooperationen zustande kommen. Und ich will bei dieser Gelegenheit gerne mal dem Eindruck widersprechen, als würde ein mittelständisches Unternehmen, also eine Hochschule, in irgendeiner Weise in ihrer Entwicklung beeinflussen können. Das schafft ein mittelständisches Unternehmen einfach nicht.
Aber viele dann vielleicht schon, viele Mittelständler.
Ja, aber das verteilt sich natürlich. Also vielleicht mal mit einigen Zahlen unterlegt. Im Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigung haben sich ungefähr 50.000 mittelständische forschungsaktive Unternehmen organisiert. Und diese müssen einfach, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen aufrechterhalten zu können, sie müssen kooperieren. Kooperation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und selbstverständlich hat das auch positive Effekte auf die Hochschulen. Ja? Also zu den, ich sag mal, Leitlinien der europäischen Studienreform, auch mal Bologna-Reform genannt, gehörte es, die forschungsbasierte Lehre zu intensivieren. Und durch Kooperation mit der Wirtschaft gibt es alle möglichen Anregungen auf die Lehre. Und vorhin ist das ja schon erwähnt worden, wir haben im Moment ein Allzeithoch bei den Studierenden. Rund 2,8 Millionen Studierende gibt es im Moment in Deutschland. Für die jungen Leute ist ein Hochschulstudium deswegen attraktiv, weil sie sich selbstverständlich gute Beschäftigungsbedingungen erhoffen. Und während ihres Studiums wollen sie nicht nur für spätere wissenschaftliche Karrieren qualifiziert werden, sondern ihr Interesse geht auch dahin, später in der Wirtschaft tätig sein zu können. Also ungefähr 80% aller Studierenden wandern ja anschließend in die Wirtschaft. Und da ist es nicht von Nachteil, wenn sie da schon mal Berührungskontakte hatten. Das fördert man ja auch durch Praktika und so weiter.
Herr Bontrup, können solche Kooperationen förderlich auch für die Wissenschaft sein, auch für die Studierenden?
Ja, natürlich können sie das auch. Aber das ist alles immer nur einseitig. Wenn hier von Mittelstandsförderung oder von mittelstaatlicher Kooperation gesprochen wird, Herr Kathöfer, dann geben Sie doch mal anständig Geld für Mitbestimmungsforschung in den Topf. Das machen Sie natürlich nicht. So, und da wird es dann einseitig. So, und das beklage ich. Ja, wenn man da wenigstens irgendwie eine Quotierung machen würde, wenn die mittelständische Wirtschaft die Forschung braucht an den Hochschulen, ja, dann darf sie bitteschön nicht einseitig sein, sondern muss auch das Ganze gefördert werden. Ich denke hier vor allen Dingen auch an die Beschäftigten. Und wenn die Forschung nur darauf intendiert, die Profite der Unternehmen zu steigern, das wird ja immer vorgeschoben, das schafft Arbeitsplätze, man meint aber den Profit der Unternehmen und der Kapitaleigner. Dann geben Sie doch bitte mal richtig Geld aus für eine wirklich dezidierte Mitbestimmungsforschung an Hochschulen, da wäre ich Ihnen dann sehr dankbar. Das machen Sie natürlich nicht. Oder Sie zeigen mir mal Gelder, die in den letzten Jahren Sie diesbezüglich in die Hochschulen hineingegeben haben. Und das gilt auch für die DFG übrigens. Da bin ich Herrn Himmelrath sehr dankbar, dass er das hier auch nochmal auf den Punkt gebracht hat, die Abhängigkeiten. Und wir sollten dann auch, was die Drittmittel anbelangt, auch nochmal unbedingt hier heute über die vielen, wir reden wahrscheinlich über mittlerweile 1000 Stiftungsprofessuren, die hier gegeben werden. Darüber wird auch massiv von der Wirtschaft in Lehre und in Forschung eingegriffen, und da möchte ich mal bezweifeln, ob ein Kollege, der eine Stiftungsprofessur hat, die hundertprozentig aus der Wirtschaft finanziert wird, ob der noch wirklich wissenschaftlich frei ist und dann entsprechend auch Forschung betreibt, kritische gesellschaftliche Forschung betreibt, wie es sich für einen Professor an einer Hochschule gehört.
Dazu hätte ich ein paar Anmerkungen.
Gerne. Also, vielleicht Punkt. Nicht so lang, weil wir die ersten Hörer auch gerne jetzt noch mit in unsere Sendung bringen
wollen. Okay, dann ganz kurz. Also selbstverständlich, die AIF betreibt in erster Linie Technologieförderung. Warum? Weil unsere mittelständischen Unternehmen in diesem Felde unterwegs sind. Die Mitbestimmungsforschung, die Sie angesprochen haben, Herr Buntrup, die wird gefördert aus öffentlichen Quellen. Aber ich will in diesem Zusammenhang nochmal verdeutlichen. Ich habe hier eine Statistik vor mir liegen vom Statistischen Bundesamt. Danach ist der relative Anteil der Drittmittel aus der Industrie in den letzten 15 Jahren dramatisch zurückgegangen. Also im Jahre 2005 hatten wir rund 28%, ja, sagen wir rund ein Drittel, ja, der Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft. Heute liegen wir schon weit unter 20%. Und das ist ja keine Entwicklung, die man angesichts unserer mittelständischen Wirtschaft begrüßen muss.
Wobei man, Herr Kathöfer, dann nochmal sagen muss, dass insgesamt der Anteil der Drittmittel an den Hochschulen zugenommen hat. Und wir liegen jetzt insgesamt bei 50%. Das nur nochmal zur Klarstellung. Ich möchte jetzt Elisabeth Borgmann aus Berlin die Gelegenheit geben, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich bin in Ihre Sendung aufgenommen worden, wie man mir von Ihrer entsprechenden vermittelnden Seite gesagt hat, weil ich den Begriff des militärischen Sperrgebietes der Universität ins Feld gebracht habe. Und ich höre jetzt, dass die Diskussion sich also sehr stark um zivile Forschung dreht und dort eben auch um Drittmittel. Forschung bzw. drittmittelfinanzierte Forschung.
Dann bleiben wir aber erstmal bei diesem Schwimmbegriff, den Sie da ins Spiel bringen.
Ja, ich meine, das Thema ist Zivilklausel und das bedeutet, dass militärische Forschung an den Hochschulen ausgeschlossen werden sollte, wofür ich ebenfalls auch mich hier einsetzen wollte. Die duale, was Sie vorhin mal mit Dual Use bezeichnet haben, also die duale Wirkung von Forschung, dass die auch für militärische Zwecke genutzt werden kann, steht völlig außer Frage. Ich glaube, das wird niemand bestreiten und das wird man auch nicht verhindern können. Aber was man verhindern kann, ist, dass direkt militärische Institutionen in den Universitäten beispielsweise eben halt bestimmte Bereiche finanzieren oder direkt halt auch für Bundeswehreinrichtungen Forschung betrieben wird. Das Eindringen von militärischen Einrichtungen in die Finanzierung der Universitäten und in die Forschung ist ja nicht nur an den Universitäten ein Problem, das ist ja auch an den Schulen ein Problem. Und mein Anliegen ist es, für die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre hier ein Plädoyer abzugeben. Und in dem Zusammenhang die schleichende Privatisierungstendenz an den Universitäten und an den Schulen mit ins Spiel zu bringen, wo dann eben auch Bundeswehreinrichtungen beispielsweise eben zugelassen werden. Das lehne ich ab und das müsste eigentlich stärker diskutiert werden, jetzt auch in der Sendung, dass das verhindert wird. Und die Zivilklausel spricht in ihrer Begrifflichkeit ja genau davon, zivile Forschung zu betreiben. Ja?
Also bräuchte man eigentlich eine Zivilklausel.
Da geht es eben auch, der Herr Bontrop hat gerade eben Mitbestimmungsforschung angesprochen, geht es ja eben eigentlich letztlich auch darum, wie ist denn eigentlich unsere Universität verfasst? Ist unsere Universität eine unabhängige Einrichtung in unserem Staat, die für Forschung da ist, die also beispielsweise, was mein Ideal wäre, über einen unabhängigen Haushalt verfügen könnte, der dann von den Beteiligten an den Universitäten selbst verwaltet wird und von der Allgemeinheit finanziert wird, eben zur Garantie dieser Unabhängigkeit von Forschung und Lehre, was ich denke, was dringend wieder in die Diskussion gehört.
Sie sagen, das ist überhaupt nicht mehr gegeben an den Hochschulen in Deutschland.
Nicht mehr gegeben, ja, nach meinem Eindruck. Hm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Mittelständler ihre Ideen für Forschungsarbeiten nicht mit den Universitäten abstimmen können oder sollten. Ich glaube, da ist auch keiner von Ihnen, die da anwesend sind, in irgendeiner Form dagegen. Ja, aber das gehört dann eben auch zu ziviler Forschung.
Sie sagen aber auch, es gibt diese Zivilklauseln ja momentan nur in einigen Bundesländern, Bremen, Thüringen, Hessen und jetzt eben noch Nordrhein-Westfalen. Also Sie sagen, das müsste eigentlich bundesweit stattfinden.
Genau.
Ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, für diese Meinung. Ein weiterer Hörer ist in unserer Leitung, aber Cici Dick aus Mannheim. Ich grüße Sie.
Guten Tag. Können Sie mich gut verstehen?
Ja. Wir verstehen Sie gut, ja.
Perfekt, lieben Dank. Ja, ich bin hier rechts rangefahren in der Autobahn. Ich habe Ihre Sendung angehört. Ich bin faszinierter DLF-Hörer und habe mich dann schon gefreut, als Sie gesagt haben, dass man sich auch meinungstechnisch hier beteiligen kann. Mir geht es vor allem um die erste Hälfte der Sendung. Ich finde es hier ein bisschen schade, gerade seitens der FDP-Politikerin. Entschuldigen Sie mir, ich habe mir die Namen jetzt nicht alle gemerkt.
Angela Freimuth.
Danke, genau, von Freimuth. Da kamen einige Aussagen, die ich persönlich ein bisschen... Mich ein bisschen irritieren. Also zu mir vielleicht im Hintergrund, ich bin studierter Volkswirt und Wirtschaftsinformatiker, habe eine relativ lange Uni-Karriere hinter mir, bin immer relativ privatwirtschaftlich ausgerichtet gewesen, bin da jetzt auch in der IT gelandet. In der IT haben wir das Problem mit der Forschung eigentlich immer. Das hat sich in der IT aber weitestgehend so materialisiert, dass die meisten Firmen sich an der sogenannten Open-Source-Forschung beteiligen. Heißt also, ihre Ergebnisse weitestgehend der Konkurrenz bereitstellen. Klar, demgegenüber gibt es auch ein total verrücktes Patentwesen. Was ich aber sagen wollte in der ganzen Form ist, es fiel eine Aussage, dass Ihre Unternehmen in Südwestfalen Weltmarktführer sind und entsprechend total auf so eine Kooperation angewiesen sind. Und das verwirrt mich jetzt ein bisschen, weil einerseits sagen Sie, wir möchten da den Markt frei walten lassen, gleichzeitig möchten wir selber die Hochschulen dann irgendwie mit unseren Regelungen wieder näher dazu bringen, mit den Firmen zu kooperieren. Und letztendlich denke ich mir da ein bisschen, aus volkswirtschaftlicher Sicht müsste sich ja, wenn Sie da jetzt den liberalen Markt vertreten, das alles von selbst regeln. Da verstehe ich nicht, warum Sie da mit irgendwelchen Regelungen eingreifen wollen. Des Weiteren sehe ich auch nicht die Hochschulen in der Pflicht, Firmen zum Umsatz zu verhelfen. Die Firmen beteiligen sich ja auch nicht unbedingt gerne an irgendwelchen anderen Dingen, die ihren Umsatz schmälern. Wenn die Firma oder ein Unternehmen daran Interesse hat, ihren Umsatz zu erhöhen, kann sie das gerne tun. Man könnte auch Forschungsnetzwerke aufbauen. Dafür sollte eine Firma Geld investieren, wenn sie auch als Weltmarktführer irgendwo Geld einnehmen kann. Ich finde es ein bisschen komisch, jetzt zu sagen, dass die Firmen darauf angewiesen sind und wir plötzlich als Gesellschaft oder als Politik uns diesen Firmen ja zur Verfügung stellen müssen. Wie gesagt, wenn die Weltmarktführer sind, dann sollten sie finanziell gesehen in der Lage dazu sein, auch entsprechend mit Incentives und anderen finanziellen Anreizen die Hochschulen für sich zu locken. Dafür braucht es meiner Meinung nach keine Regelungen, die der Staat irgendwie da erzwingend einführt. Und ganz am Ende, und das möchte ich noch zum Abschluss sagen, Ich plädiere auch für die Unabhängigkeit und das kommt aus einem ganz einfachen Grund. Forschung ist ein Gut, das wir uns als Menschheit erarbeitet haben. Das ist, zeigt den menschlichen Fortschritt auf unglaubliche Art und Weise auf. Wenn wir uns die Dinge angucken wie Penicillin, die dann eben auch aus gesellschaftlichen Gründen freigegeben wurden, wie die eben die Lebenserwartung gesteigert haben oder auch eine Krankheit eliminiert haben, verstehe ich jetzt nicht, warum man überhaupt dafür plädiert, gewisse Unabhängigkeiten einzuschränken. Und deswegen finde ich auch diese Statistikschacherei jetzt mit Drittmitteln ein bisschen witzig, weil es irgendwie heißt, ja, Drittel sind weniger, Drittelmittel mehr, keine Ahnung was. Im Endeffekt sollten wir uns darum gar nicht scheren, wo das Geld herkommt. Es sollte darum gehen, was mit dem Geld am Ende passiert. Und das, finde ich, wird gerade durch diese Bestrebungen wieder weitestgehend zurückgekehrt oder wird weitestgehend in Richtung der Privatwirtschaft gedrängt. Und das ist bei weitem nicht der Bildungsauftrag, unabhängig von irgendwelchen Gesetzen.
Um Sie da aber nochmal kurz noch nachzufragen, also Sie sind nicht unbedingt gegen Kooperation, aber es müsste transparenter sein?
Richtig, also Kooperationen sind ja nichts Schlimmes. Also es geht ja nicht, also ich meine, es gibt viele Studenten, ich kenne es, ich bin selber noch relativ jung, ich bin 27, ich komme relativ frisch von der Hochschule sozusagen, habe aber nebenher schon gearbeitet. Es gab viele Kooperationen auch an unseren Universitäten, wo Firmen sich eben beteiligt haben. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn die Firma sagt, hey, das Ergebnis, was dabei rumkommt, hilft uns unmittelbar, aber fließt auch in weitere Forschung ein. Das ist völlig in Ordnung, dagegen sagt ja keiner was.
Und das, die Mittel ist, werden dann und die Forschungsergebnisse werden dann halt auch allen bereitgestellt. Also das ist, glaube ich, der Punkt, der Ihnen wichtig ist.
Das ist super wichtig. Also die Hochschule ist bei weitem nicht ein privates Forschungslabor einer Firma. Dafür hat eine Firma ein eigenes Forschungslabor einzurichten. Hm. Also das ist nicht Aufgabe oder überhaupt irgendwie auch Aufgabe des Gesetzgebers, hier irgendwelche Rahmenwerke zu schaffen. Also dementsprechend finde ich es ein bisschen komisch, dass man da jetzt mit dem Argument kommt, um irgendwelche Liberalisierungen durchzuführen. Aber im Endeffekt dann wiederum behauptet, ja, das machen wir eben nur, weil wir eben der Wirtschaft helfen wollen. Also ich verstehe das nicht.
Darf ich an der Stelle einmal...
Ja, sehr gerne, Frau Freimuth. Sie sind ja direkt angesprochen worden, ja.
Genau, vielen Dank, Herr Kitzebeck, für Ihre Anmerkungen und auch Ihre Frage. Also erstmal, es geht ja gar nicht darum, irgendein marktradikales Bild zu zeichnen, sondern die Hochschulen berechnen natürlich den Unternehmen auch wirklich die Vollkosten. Also es ist nicht irgendwie, dass dort etwas sozusagen für lau zur Verfügung gestellt wird. Das ist schon verpflichtend vorgegeben. Das wird auch nicht geändert. Überhaupt ist der Teil, da gibt es einen großen Konsens. Der ist zwar von einigen, also Herr Professor Bontrup gehört zu denen, ganz ohne jeden Zweifel. Aber ansonsten wird grundsätzlich auch die Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen wird ja begrüßt und dadurch, dass die Hochschulen eben auch Vollkosten in Rechnung stellen, ist das auch nicht, was die, wo sozusagen öffentliche Mittel für private Zwecke missbraucht werden. Und was die Veröffentlichungspflicht angeht, das hat auch im Rahmen der Novelle 2014 eine größere Diskussion darüber gegeben. Auch diese werden veröffentlicht, aber, und das gehört dann eben auch dazu, nachdem dann zum Beispiel geistiges Eigentum gesichert ist, also Patente angemeldet werden konnten. Und insofern, die Unternehmen sind teilweise auch in Forschungskooperationen und Forschungsnetzwerke, haben Sie gesagt, aber nur weil jemand Weltmarktführer ist, das heißt trotzdem nicht, dass das deswegen direkt so die riesen Unternehmen sind, sondern sind eben halt teilweise in sehr spezifischen Branchen sind sie führend, ohne dass sie deswegen direkt mit den Großkonzernen in einer Liga spielen.
Ja, vielleicht ein Kommentar von meiner Seite.
Ich möchte nochmal an der Stelle vielleicht erläutern,
ja, wir haben jetzt gar kein Missverständnis. Aber Frau Freimuth, das müsste dann ja eine Gleichverteilung sein. Und viele Unternehmen, gerade Mittelstände, viele kleine Mittelständler, die haben überhaupt keine Berührung zur Hochschule. Das ist doch genau der Punkt.
Herr Bontrup,
da müsste das eine Gleichverteilung sein und die ist nicht gegeben. Und deshalb machen das einzelne Unternehmen singulär und benutzen öffentliche Güter für ihre ureigensten Profitinteressen.
Herr Bontrup,
das haben Sie noch nicht verstanden, ganz kurz dazwischen gehen, weil wir jetzt einen Unternehmer in der Leitung haben, über die wir die ganze Zeit reden, und zwar einen Rüstungsbetrieb. Aha. Der Leiter ist Sven Porep. Ich grüße Sie, Herr Porep.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich muss als allererstes korrigieren, also Rüstungsbetrieb stimmt nicht.
Okay, sondern?
Wir sind ganz normaler Automobilzulieferer.
Ach so.
Wir haben mit Rüstung gar nichts zu tun.
Dann habe ich das hier falsch reinbekommen. Ein Automobilbetrieb, gut.
Wir sind ein Automobilzulieferer. Wir sind kein Weltmarktführer, sondern ein ganz normaler deutscher mittelständischer Betrieb mit 70 Leuten, der selbstverständlich auch darauf angewiesen ist, mal Forschung zu betreiben. Und selbstverständlich überfordert mich das an der einen oder anderen Stelle, weil ich gar nicht selbst die Manpower habe und auch gar nicht selbst die Kompetenz habe, zum Beispiel im Bereich Forschung permanent Akademiker alleine dafür zu beschäftigen. Und deshalb bin ich zwingend darauf angewiesen, um im Wettbewerb bestehen zu können, auch mal die Chance zu haben, mit einer Hochschule zusammenzuarbeiten. Und wenn mir das vorgeworfen wird, ich würde das aus meinem Profit heraus tun, dann packe ich mir natürlich völlig an den Kopf. Erstens bringen wir auch einen Input in die Hochschule, nämlich aus unseren industriellen Ergebnissen, die wir haben. Und alle Professoren, mit denen wir zusammengearbeitet haben, waren jeweils begeistert davon, dass sie auch den Input mal bekommen. Das heißt, die Aussage, die vorher von Frau Freimuth gefallen ist, einer Win-Win-Situation, kann ich zumindest aus meinen Projekten heraus 100% bestätigen, dass die Hochschulen auch sehr dankbar dafür sind. Und ich kann nur sagen, für uns als kleines mittelständisches Unternehmen ist es zwingend notwendig, dass wir die Chance haben, mitarbeiten zu dürfen und auch die Chance haben, auf akademische Qualifikationen zugreifen zu können. Und ich bin fassungslos davon, wenn ich höre, dass es dort Ideen gibt, dass die Hochschule sich davon verweigern will und in solchen Projekten allen Ernstes die ihre Unabhängigkeit bedroht sieht. Das ist für mich fassungslos, kann ich nur sagen.
Was sagen Sie denn Ihrem Konkurrenten, der den Zugang zur Hochschule nicht findet? Das ist doch wohl ganz klar dann ein Tatbestand von massiver Wettbewerbsverfälschung mit Hochschulunterstützung. Haben Sie da mal darüber nachgedacht? Nein, nicht jeder hat den Zugang. Jeder hat den Zugang nicht. Also, das ist auch häufig abhängig von individuellen Beziehungen, die womöglich ein Unternehmer zu irgendeinem Professorenkollegen hat. Und dann kommt das zustande und sonst kommt das nicht zustande. Das ist überhaupt kein Quatsch. Das ist die blanke Realität.
Ich melde mich bei den Hochschulen und sage, Leute, ich habe ein Thema, was ich bearbeiten möchte. Ich kenne da keinen Menschen. Die sind froh und dankbar und rufen zurück und sagen, super, da kommt ein Mittelständler, der hat ein Problem, mit dem wollen wir uns gerne auseinandersetzen. Also mir zu unterstellen, ich würde da aufgrund von Netzwerken in der Lage sein, etwas mir zu erobern, wo andere nicht die Chance zu hätten.
So das ist das. Das ist die Realität.
Das hat nicht jeder.
Herr Bontrup. Das stimmt nicht.
Ja, das stimmt. Darf ich eine Ergänzung machen,
Herr Bontrup? Ganz kurz, 20 also, Sekunden, dann sind wir nämlich schon fast zu Ende.
Sollte Ihnen ein mittelständischer Unternehmer begegnen, der noch nicht in einem Forschungsnetzwerk organisiert ist, dann weisen Sie ihn bitte auf die Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigung hin. Wir organisieren nämlich diesen Technologietransfer, der letztlich dazu führt, dass Beschäftigung, Steueraufgaben und so weiter erhalten
bleiben. Und Sie führen auch keine Gleichverteilung dabei.
Na, wir sind ja bundesweit unterwegs.
Wir könnten jetzt noch sicher eine halbe Stunde weiter streiten, aber Sie hören die Musik, denn wir laufen jetzt schon auf die Nachrichten zu. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an meine Gäste. Vielen Dank auch an die interessanten Anmerkungen, Statements, Fragen unserer Hörer. Das war Campus und Karriere an diesem Samstag. Hier folgt jetzt das Corso Musikmagazin. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und noch ein schönes Wochenende Campus und Karriere war das an diesem Samstag.